Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der diesjährigen Masterclass Audio-Video an der Universität Passau. Wir haben uns ein halbes Jahr mit ProtagonistInnen aus dem Nightlife in und um Passau auseinandergesetzt und wollen euch in diesem Magazin spannende Themen rund um das Passauer Nachtleben vorstellen. Mein Name ist Sonja und in dieser Folge geht es um ein spezielles Hobby, das Geocaching. Der Begriff sagt euch nichts? Oder ihr habt ihn schon einmal gehört, könnt euch aber nichts Näheres darunter vorstellen? Da geht es euch wie den meisten Leuten. Beim Geocaching geht es grundsätzlich darum, an allen möglichen Orten, in Wäldern, Städten, auf Wiesen, sogar an oder in Gewässern, kleine Dosen, die sogenannten Caches, zu finden. Das kann man als Einzelperson machen, es gibt aber auch Gruppen, die gemeinsam auf die Suche gehen. Diese Caches werden ebenfalls von Einzelpersonen auf Plattformen veröffentlicht. Meist gibt es eine kurze Beschreibung, auch mal eine Hintergrundgeschichte zu dem Ort oder zu dem Cache selbst, die Startkoordinaten und einige Hinweise. So kann jede Person, die Caches suchen möchte, beliebige Orte und Dosen aussuchen und nach ihnen suchen. Angefangen hat das Ganze in den USA. Früher war es nämlich so, dass das GPS-Signal, das für das Geocaching notwendig ist, künstlich ungenau gemacht wurde. Die GPS-Technik wurde ursprünglich durch das US-Militär entwickelt, da man vermeiden wollte, dass diese Technik außerhalb des Militärs für Waffensysteme, zum Beispiel durch andere Staaten oder Organisationen, genutzt werden konnte, wurde dieses Signal bei nicht-militärischen GPS-Systemen verzerrt. Am 2. Mai 2000 wurde diese Ungenauigkeit der privaten Geräte jedoch abgeschaltet. Und jede bzw. jeder konnte nun ein bis zu 15 Meter genaues Signal erhalten. Noch im selben Monat hat eine Privatperson in den USA einen kleinen Behälter mit ein paar Kleinteilen drin versteckt und die Koordinaten dazu in ein Internetforum gepostet. Das haben dann schließlich immer mehr Menschen gemacht, wodurch sich dann das Hobby Geocaching überhaupt entwickelt hat. Das klingt erstmal alles ganz nett und harmlos. Jedoch kommt es im Rahmen des Geocaching immer wieder zu Kritik seitens verschiedener Umwelt- und Naturschutzverbände. Auch ich bin in meiner Recherche auf einige Probleme gestoßen, die durch das Geocaching auftreten können. Daher habe ich mich mit ein paar ExpertInnen näher über die Auswirkungen des Geocaching unterhalten. Eine dieser ExpertInnen ist Julia Zink. Sie ist im Nationalpark Bayerischer Wald für das digitale Besuchermanagement zuständig und kennt sich mit den Geocaching-Bestimmungen vor Ort sehr gut aus. Wir haben ihre Aussagen für diese Podcast-Folge nachvertont. Grundlegend sieht auch Julia Zink das Geocaching eher als eine Chance.
Generell handelt es sich beim Geocaching um ein Hobby, das die Chance bietet, Menschen an die Natur heranzuführen und zu deren Schutz zu sensibilisieren. Daher stehen wir dem Geocaching grundsätzlich positiv gegenüber, solange dabei die Regeln für das Geocaching im Nationalpark eingehalten werden und generell sorgsam mit der Natur umgegangen wird.
Viele CacherInnen seien zudem sehr naturverbunden. Dadurch, dass sie so oft in der Natur unterwegs sind, könnten sie eher für die Umwelt und den Naturschutz sensibilisiert werden. Dennoch,
bestimmtes oder unachtsames Verhalten beim Geocachen kann jedoch negative Auswirkungen auf Natur und Umwelt mit sich ziehen.
Diese Erfahrung hat auch Christian Kaul gemacht. Er ist Forstingenieur und Mitglied des Bayerischen Waldbesitzerverbandes und kennt sich dementsprechend sehr gut damit aus, welche Auswirkungen das Geocaching vor allem auf Wälder haben kann. Grundsätzlich ist bei Hobbys in Wäldern generell darauf zu achten, in welcher Art man sich durch die Natur bewegt.
Da kommt es natürlich immer darauf an, wie diese Form der Freizeitbeschäftigung ausgeführt wird. Alles, was, sagen wir mal, ungelenkt erfolgt, kann natürlich unfassbar schädlich sein, kann Naturräume belasten oder zerstören, weil sich die Leute halt komplett frei in der Landschaft bewegen.
Das Problem beim Geocaching ist, dass es weder die eine noch die andere Richtung gibt.
Und beim Geocaching haben wir jetzt eine Vermischung. Ja? Also es ist natürlich völlig willkürlich, wo jemand, der einen Cache draußen versteckt oder der eine Route, der so ein Multicache anlegt, wie er die wählt. Das geschieht ja in aller Regel ohne Rücksprache mit dem Waldbesitzer oder mit dem Grundbesitzer. Insofern ist diese Wahl einigermaßen willkürlich und dann findet aber eine Lenkung statt, weil natürlich jeder, der diesen Cache sucht, dahin geht. Und das kann jetzt durch Zufall völlig unproblematisch sein, weil man sich zufällig etwas rausgesucht hat, einen Teil der Natur, der diese Lenkung von vielen Menschen auf diesen Cache problemlos verträgt. Das ist auch häufig der Fall. Es kann aber genauso gut natürlich zufällig sein, dass das jetzt an irgendeinen tollen Ort geht, der aber ein gesetzlich geschütztes Biotop darstellt, der vielleicht für bestimmte Arten, kleine Arten, große Arten, ein ganz besonders wichtiges Habitat darstellt und wo vielleicht die simple Anwesenheit von Menschen bei Tag, bei Nacht diese Art dort stört, vielleicht aber auch einfach die nicht ausbleibenden oder gar nicht vermeidbaren Belastungen. Und damit hat man eigentlich eine irrsinnige Bandbreite, ja, von zufällig unproblematisch, von absichtlich unproblematisch, von zufällig problematisch und von schon fast absichtlich problematisch.
Ein besonderes Problem sind dabei die entstehenden Kescher-Autobahnen. Dies sind kleine Trampelpfade, die sich bilden, wenn viele Personen einen unbefestigten Weg nutzen, etwa um zu einem Cache zu gelangen. Dabei verdichten sie durch ihre Schritte jedoch den Boden. Das bedeutet, wenn viel Gewicht auf den Boden ausgeübt wird, verringert sich der Luftraum im Boden. Das kann zu langfristigen Problemen führen. Der Boden kann beispielsweise nicht mehr so viel Wasser aufnehmen und es kommt leichter zu Erosionen. Auch Wachstum wird auf diesem nun verdichteten Boden schwieriger. Falls ihr euch dazu mal ein Beispiel hier nahe der Universität ansehen wollt, schaut euch mal die Grünflächen am Exerzierplatz an, die, wenn ihr in Richtung Nikolakloster geht, links am Rand sind. Die verdeutlichen die Problematik dieser Dauerbeanspruchung ziemlich gut. Beim Geocaching geht es jedoch nicht nur um kleine Grünflächen innerhalb von Städten, sondern um große Naturgebiete außerhalb. Besonders gefährdet durch eine solche Überbeanspruchung durch GeocacherInnen sind geschützte Gebiete.
Da gibt es natürlich die in den Naturschutzgesetzen genannten Schutzgebiete, also flächigen Schutzgebiete. Ganz bekannt das Naturschutzgebiet, aber genauso natürlich auch ein Landschaftsschutzgebiet oder ein geschützter Landschaftsbestandteil. Für diese Gebiete gibt es Schutzgebietsverordnungen und da ist es zum Beispiel so, dass der Grundbesitzer, wenn er mit seinen Grundstücken in ein Landschaftsschutzgebiet oder in ein Naturschutzgebiet reinfällt, dann ist er da eingeschränkt, darf bestimmte Sachen nicht mehr machen, ist teilweise in seiner Bewirtschaftungsfreiheit eingeschränkt, weil es immer einen Schutzzweck gibt. Also da ist irgendetwas ganz besonders Tolles, was man als erhaltenswürdig ansieht und wo man sagt, da müsste man mal ein Blatt Papier nehmen und draufschreiben, was man hier machen darf und was man hier nicht machen darf.
Wo genau diese sind, ist jedoch nicht immer klar.
Jetzt weiß der Grundbesitzer meistens in seinem Wald oder in seinen Gebieten, was es da gibt, welche Schutzgebietsverordnungen darüber liegen, welche möglicherweise geschützten Biotope es dort gibt und nimmt natürlich Rücksicht darauf, muss er ja auch. Der geneigte Bürger, der sich jetzt in der Natur bewegt, sei es einfach im Rahmen des freien Betretungsrechts, dass er einen Spaziergang machen will oder sei es in Verbindung mit Geocaching, der kann das wissen. Da stehen ja dann oft auch so Schilder, ne? Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet. Gibt es also für jedermann erkennbare Hinweise, dass es hier offensichtlich irgendwie was Besonderes gibt. Bei Paragraph 30 Biotopen gibt es das zum Beispiel nicht, obwohl die teilweise hoch anfällig sind. Ja?
Der Boden ist jedoch nicht der einzige Aspekt, der durch das Geocaching betroffen ist. Auch die Tierwelt kann durch GeocacherInnen und die Caches selber empfindlich gestört werden. Einerseits ergibt sich ein ähnliches Problem wie bei den Schutzgebieten. Viele Menschen und auch GeocacherInnen kennen sich nicht mit den Brutzeiten und Brutplätzen von Wildtieren aus. Das hat zur Folge, dass Caches zur Brutzeit in den Brutgebieten von Tieren versteckt werden könnten. Wenn CacherInnen nun nach den Verstecken suchen, sind die Tiere erheblichem Stress ausgesetzt.
Da gibt es Rückzugsgebiete für Wiesenbrüter, für die das dann einfach ein extremer Stress ist, wenn irgendwo am Rand dieser Wiese ein Geocache verbuddelt wird und anstatt, dass die Leute, was die Tiere ja dann auch kennen, einfach auf dem Gehweg vorbeigehen, verlassen sie den Weg, gehen vielleicht 100 Meter durch die Wiese und suchen an einem einzelnen Baum, der dort steht, einen Geocache. Das kann für solche Wiesenbrüter so viel Stress sein, dass die sagen, auf der Wiese brüten wir nicht mehr. Und da gibt es nur ganz wenige Flächen teilweise, wo die noch vernünftig auf der Wiese brüten können. Und wenn dann solche Flächen wegfallen, aufgrund einer immer wiederkehrenden Störung, dann kann das für einzelne Arten regional schon zu einem Problem werden.
Auch Julia Zink von der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald weist auf das Problem der Caches an Brutplätzen hin.
Je nach Tierart kann es auch dazu kommen, dass die Brut verlassen wird, was häufig mit dem Tod der Jungtiere einhergeht.
Dies ist vor allem problematisch, da die Caches auf den Plattformen öffentlich verfügbar sind. So kommen besonders viele Menschen zu diesen schützenswerten Räumen.
Beim Geocache ist es halt ein bisschen besonders, dass sie quasi von der ganzen Welt aus übers Internet sich über einen bestimmten versteckten Cache informieren können und dann teilweise ja überregional von Leuten, die irgendwie auf der Durchreise sind, die jetzt überhaupt keinen Regionenbezug haben, sagen, ich sammle da noch diesen Cache ein, die teilweise, was weiß ich, 100 Kilometer mit dem Auto dahin fahren, um irgendeinen ganz tollen Cache zu suchen. Sie erweitern quasi die potenzielle Anzahl von Menschen, die diesen speziellen Ort im Naturraum dann aufsuchen, relativ ungelenkt.
Was bei meiner Recherche ersichtlich wurde, diese Probleme beziehen sich auf das Geocaching allgemein. Hier macht es keinen Unterschied, ob die GeocacherInnen tagsüber unterwegs sind oder nachts. Da ich mich in meinem Beitrag näher mit dem Nachtcaching beschäftigt habe, wollte ich mich auch hier noch einmal näher erkundigen, welche Probleme sich durch die veränderte Tageszeit ergeben können. Es wurde relativ schnell klar, dass es nicht weniger werden. Vor allem im Nationalparkgebiet sind viele Tierarten dämmerungs- und nachtaktiv. Viele Arten haben sich nämlich inzwischen daran gewöhnt, tagsüber zu schlafen, um nicht während ihrer Aktivitätszeit durch Vorbeikommende gestört zu werden. Wenn nun auch nachts zusätzliche Belastungen erfolgen, dadurch, dass Menschen mit Taschenlampe kreuz und quer durch den Wald laufen, werden die Tiere erheblich gestört.
Wenn diese Leute irgendwann die Wege verlassen und sich auf einmal Waldbesucher untypisch verhalten, ja, irgendwie durchs Unterholz schleichen, Schwammerl suchen, dabei vielleicht auch noch sehr leise vorgehen und dann so die typische natürliche Fluchtdistanz von so einem Wildtier unterschreiten, löst das natürlich eine Angstreaktion aus, löst das eine Flucht aus und verursacht dem Wildtier Stress. Hat ein paar unangenehme Auswirkungen, also abgesehen davon, dass das jetzt blöd ist, wenn ein anderes Lebewesen Stress erlebt, aber hier kann es halt auch dazu führen, dass zum Beispiel bestimmte Bereiche im Wald mehr geschädigt werden, also so Rehwild, Rotwild, diese ganzen großen Wiederkäuerwildtiere, die verursachen Schäden an der Naturverjüngung, Schäden an den kleinen gepflanzten Bäumen durch Verbiss, durch Schälen.
Verbiss? So nennt man das Abbeißen von Knospen, Blättern und Zweigen durch Wildtiere, vor allem durch Rehe. Neue Bäume können so nur schwer nachwachsen, was schließlich den ganzen Wald beeinflusst. Schälen meint in diesem Zusammenhang das Abziehen oder Abbeißen von ganzen Rindenstreifen an Bäumen. Der Baum wird empfindlich geschädigt und kann sogar absterben.
Und wenn ich natürlich diesen Tieren, die jetzt von Haus aus nicht unbedingt verbeißen wollen und schälen wollen, sondern die das machen, wenn sie halt von ihren natürlichen Äsungsflächen auch noch nachts dann vielleicht zusätzlich, ist eh schon in Teilen ein sehr nachtaktives Wild geworden, wenn die da vertrieben werden, wenn die da nicht mehr ihrem natürlichen Äsungsrhythmus nachgehen können, dann steigen Schäden an und dann geht es halt auch in handfeste finanzielle Belastungen für den Grundbesitzer, für den Waldbesitzer zum Beispiel.
Aus diesem Grund hat die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald das Legen und Suchen von Nachtcaches im gesamten Nationalparkgebiet verboten. Das Nachtcaching hat jedoch nicht nur zusätzliche Auswirkungen auf die Tierwelt. Es besteht auch Gefahrenpotenzial für den oder die CacherIn.
Dann begibt sich jemand, der in der Nacht in den Wald geht und sich damit ja seines wesentlichen Sinnes etwas zu sehen, in weiten Teilen beraubt, treffen ihn die waldtypischen Gefahren zum Beispiel mehr. Er sieht den Todast nicht, der über ihm hängt, vom letzten Sturm abgerissen. Er sieht einen schiefhängenden Baum nicht, der umstürzen könnte. Er sieht den Trockenreiserast nicht, der ihm ins Auge stechen könnte. Und da läppern sich so ein bisschen die Gefahren.
Allerdings bedeutet dies nicht, dass Geocaching bei Nacht grundsätzlich gefährlich ist oder sich daraus erhebliche gesellschaftliche und gesundheitliche Probleme ergeben. Ein Verbot oder schwerwiegende Konsequenzen für das Gesundheitssystem sieht Christian Kaul daraus nicht resultieren.
Dann müssten sie auch anfangen, den Leuten Motorradfahren und Skifahren und ähnliche Sportarten zu verbieten, die am Ende des Tages auch alle mit ihren deutlich größeren und schwereren Unfällen und Belastungen fürs Gesundheitssystem wesentlich mehr Probleme machen.
Nichtsdestotrotz.
Das Konfliktpotenzial, das ist da, das bleibt auch irgendwie. Und für mich, ich habe eigentlich gesagt, es ist dieser Mittelweg aus einfach überlegen, wenn das mein Wald wäre, wäre das für mich ein Problem? Würde ich das wollen? Mache ich hier irgendwas kaputt? Nimmt das hier irgendwelche komischen Ausmaße an? Und dann eigenverantwortliches Handeln, da kommt man schon relativ weit mit.
Daher sieht Christian Kaul auch die Plattformbetreiber in der Pflicht.
Das ist was, wo es vielleicht dann die Geocaching-Seiten auch brauchen würde, die mal auf diese waldtypischen Gefahren, gerade bei Nachtcaches oder so, aufmerksam machen.
Denn was viele Leute, auch unabhängig vom Geocaching bei Tag und Nacht, nicht wissen, der Großteil der bayerischen Wälder befindet sich in Privatbesitz. Über 50%, 54,2% des gesamten Waldes wird von etwa 700.000 privaten BesitzerInnen verwaltet. Knapp 15% befindet sich im Besitz von Kommunen und 30% in Besitz des Landes. Auch deutschlandübergreifend befinden sich knapp 50% der Waldfläche in privater Hand. Für GeocacherInnen, aber auch WaldbesucherInnen stellt sich daher die Frage, was darf ich überhaupt? Laut der bayerischen Verfassung gilt hier das sogenannte freie Betretungsrecht. Das heißt, dass grundsätzlich jede Person zur Erholung oder zum Naturgenuss einen Wald, egal ob Privatbesitz oder nicht, betreten und sich in ihm aufhalten darf.
Es gibt gesetzliche Einschränkungen, also sie dürfen weder landwirtschaftliche Kulturen, das ist also eine hohe Wiese, ein hohes Grünland, was gemäht werden soll, das ist genauso aber ein Weizenfeld, ein Gerstenfeld, also ein Getreidefeld allgemeiner Art, da haben sie während der Kulturzeit, während der Vegetationsperiode de facto kein freies Betretungsrecht. Ja. Genauso ist es in gezäunten Forstkulturen. Ansonsten kennen Sie es aber vom Schwammerlsuchen natürlich und vom ja durchaus in die Mode gekommenen Waldbaden. Dürfen Sie im Wald durchaus zu Fuß die Wege verlassen. Es gibt kein Wegegebot. Zu Fuß gehen, die Natur anschauen, verweilen, das ist alles unproblematisch. Die sportlichen Betätigungen finden dann irgendwann ihre Grenzen.
Auch bei organisierten Beschäftigungen muss vorher ein Einverständnis des Grundbesitzers oder der Grundbesitzerin eingeholt werden. Das Geocaching bewegt sich hier jedoch in einer Art Grauzone. Zwar ist die Plattform organisiert, auch kommerziell, was dieses Recht weiter einschränkt. Das Suchen und Verstecken von Caches erfolgt jedoch unorganisiert durch Einzelpersonen. Geocaching an sich ist nach aktueller Rechtslage daher erlaubt, auch wenn es kontrovers diskutiert wird. Um Konflikte mit den WaldbesitzerInnen zu vermeiden, gibt es jedoch Regeln seitens der verschiedenen Plattformbetreiber, die beim Geocaching beachtet werden müssen. So dürfen Nachtcaches auf der gebräuchlichsten Plattform geocaching.com nur nach einer Kontrolle durch freiwillige ReviewerInnen veröffentlicht werden. Zudem muss eine Einwilligung des Waldbesitzers oder der Waldbesitzerin vorliegen. Auch für das Verstecken von Caches in Naturschutzgebieten gibt es feste Regelungen. Hierfür muss die Erlaubnis der Landschaftsschutzbehörde vorliegen. Caches dürfen nur am Weg gelegt werden und mit einigen Behörden, wie der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, bestehen konkrete Abkommen.
Alle neuen Geocaches im Nationalparkgebiet benötigen eine Genehmigung der Nationalparkverwaltung. Dabei ist die Zusammenarbeit mit den ReviewerInnen sehr wichtig, da diese die Listings vor deren Veröffentlichung überprüfen, die Regeln für das Geocaching im Nationalpark kennen und die Caches daher nicht ohne unsere Zustimmung veröffentlichen.
Zusammengefasst heißt das für das Geocaching, besonders bei Nacht, Folgendes. Grundsätzlich ist das Hobby legal. Es müssen jedoch bestehende Regeln befolgt werden, die durch die Plattformen festgelegt werden. Für jeden Cache, der abseits von Städten gelegt wird, gilt jedoch Vorsicht und Rücksicht gegenüber der Natur zeigen. Das sollte jedoch keinen abschrecken, sich dem Geocaching zu widmen.
Waldbesucher sind den allermeisten Waldbesitzern in ihrem Wald willkommen und nicht unangenehm. Ganz im Gegenteil, es ist grundsätzlich eine gute Sache, wenn die Gesellschaft den Wert des Waldes erkennt und ihn schätzt, auch als Ort für Erholung.
Aber vor allem bei Nachtcaches sollte nach Christian Kaul eben besondere Vorsicht geboten sein.
Ein Nachtcache sollte nicht im entlegensten Teil der Natur sein. Ein Nachtcache, ich weiß, man sollte irgendwelche fluoreszierenden Punkte suchen und irgendwelche Dinge suchen, die man dann halt in der Dunkelheit sieht, aber tagsüber nicht sieht. Aber da ist halt schon ein bisschen grundsätzlich die Frage, muss ich dann nachts zum Beispiel unbedingt vom Weg runter?
Und die Cache-Owner sollten sich grundsätzlich über mögliche Verstecke informieren.
Ansonsten, glaube ich, ist es eine gute Idee, sich als derjenige, der was versteckt, zu informieren. Wenn Sie in den Bayern-Atlas schauen, können Sie zum Beispiel sich unter dem Bereich Natur sämtliche Schutzgebietskategorien anzeigen lassen. Ist etwas ein Naturschutzgebiet, ein FFH-Gebiet, ein Vogelschutzgebiet? Das können Sie sich anzeigen lassen. Und Sie finden auch die allermeisten Schutzgebietsverordnungen im Internet. Das ist zwar ein bisschen mühsam und erfordert natürlich auch etwas Zeit, aber man kann sich da durchaus schon schlau machen.
Übrigens, von einem erheblichen Einfluss der Plastikbehälter der Caches auf die Umwelt ist noch nicht auszugehen.
Formal ist es natürlich so, dass diese Caches de facto Abfall sind. Aber ich glaube, wir hauen als Gesellschaft solche Unmengen von Plastikzeugs, Müll ganz bewusst, ganz unbewusst erlaubt und verboten in die freie Natur. Dass jetzt das gute alte Filmdöschen oder die kleine Tupperdose, die irgendjemand da versteckt, glaube ich, nicht der Punkt sind, wo wir als erstes ansetzen müssten, wenn wir Plastik in der Natur reduzieren wollten. Also da ist der Hebel, glaube ich, so klein, dass das jetzt nicht der erste Punkt ist, dass ich sage, ein Cache darf nur noch aus nicht erdölbasierten Materialien bestehen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben.
Das Fazit meiner Recherche? Solange man sich informiert und Rücksicht auf die Natur nimmt, ist Geocaching in dieser Form, tags oder nachts, ein spannendes Hobby, das auch zusätzliches Wissen über die Natur vermitteln kann oder zur Bewegung an der frischen Luft anregt. Falls ihr jetzt auch Lust auf Geocaching bekommen habt, schaut doch gerne einmal das How-to Geocaching mit Tipps zum ersten Cache von Franziska an. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und verabschiede mich damit.